Ich finde, wenn man so diesen Jahresrückblick nochmal miterlebt hat, es waren ja nur knapp 10 Minuten, dann ist man doch erstaunt, wie viel Grund wir zum Danken haben. Wie viel uns Gott trotz mancher Einschränkungen und manchem Leid, was auch in einzelnen Familien ertragen werden musste, geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob es zu euren Erfahrungen im letzten Jahr gehört hat, dass ihr auch mal abgewiesen worden seid. Also mir ging es zum Beispiel so, als ich im Krankenhaus jemanden besuchen wurde. Ich durfte nicht rein. Abgewiesen zu werden ist keine schöne Erfahrung. Vielleicht auch die Kinder, wenn sie schon in der Schule einen besten Freund haben wollen und der andere will nicht. Das ist eine schlechte, schlimme Erfahrung. Oder ich kenne Leute, die haben Dutzende Bewerbungen geschrieben und jedes Mal kommt eine Absage. Das tut weh. Oder noch mehr weh tut es, wenn man sich verliebt und man wird abgewiesen. Die gute Nachricht ist, dass unser Gott uns nicht abweist. Er kann töten und er kann schlagen, das haben wir anfangs gelesen. Aber er will lebendig machen und heilen, das ist seine eigentliche Absicht. Und dafür hat er die Tür ganz weit aufgemacht durch Jesus Christus. Und darum geht es in der Jahreslosung für das kommende Jahr. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aus Johannes 6, Vers 37. Damit man sofort weiß, wer hier spricht, ist das Jesus Christus hier noch vorgeschaltet. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder im Originalwortlaut ist es noch etwas härter, den werde ich nicht hinausstoßen, weil Jesus hat auch die Macht hinauszustoßen, und zwar diejenigen, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Wir sind eigentlich Bittsteller ihm gegenüber, dass uns dieser große Gott, von dem wir eben gesungen haben, zu sich lässt. Das ist ein großes Privileg, dass wir das durch Jesus Christus dürfen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, das sagt er damals seinen Zuhörern. Aber das ist ein Satz, der gilt ganz sicher für alle Zeiten, für alle, die in Jesus ihren Retter zu einem erfüllten Leben suchen. Wer zu mir kommt, da kommt heute sofort der Gedanke auf, ja, wer will das denn überhaupt noch? Alle möglichen Abweisungen, die treffen uns schwer. Und hier, da würde einer mit offenen Armen aufnehmen, aber wer kommt denn noch zu ihm? Wer kommt freiwillig zu Jesus, weil er ihn braucht? Wer sucht ihn noch, den Erlöser? Wer sucht nicht viel mehr nach allem möglichen anderen und ist dann total enttäuscht, wenn er abgewiesen wird? Und hier bietet uns Gott das Größte an und viele suchen gar nicht mehr danach. Viele wollen es gar nicht mehr. Die Weihnachtszeit ist ja gerade erst um. Da haben wir vom Retter gesungen und gehört, vom Retter, der in die Welt gekommen ist, vom Licht in der Dunkelheit, vom Gottessohn, der Mensch geworden ist, vom Kind in der Krippe, das gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Ist Jesus, zu dem wir kommen dürfen, damit er uns das wahre Leben schenkt, wirklich das größte Geschenk für uns? Das wird ja manchmal gerade an Weihnachten überlagert von so vielen schönen anderen Dingen, die wir miteinander erleben oder die wir uns gegenseitig schenken. Aber Jesus ist wirklich das Größte. Und wenn wir das nicht begreifen, dann liegt es daran, dass wir uns oft nicht genügend auch mit ihm direkt beschäftigen, mit ihm zusammen sind, nicht mehr Zeit mit ihm verbringen. Da entgeht uns ein großer Schatz, wenn wir das nicht tun. Aber wenn ich mich jetzt in die Lage eines Menschen versetze, der gar nicht an Jesus glaubt, der ist ja zunächst mal ahnungslos, und damit ich als Ahnungsloser wissen kann, wieso ich überhaupt zu Jesus kommen soll, muss ich ja unbedingt wissen, was mir ohne ihn überhaupt fehlt. Und wenn mir da niemand auf die Sprünge hilft, dann werde ich gar nicht erst zu Jesus finden wollen und dann auch nicht finden können. Ich muss also unbedingt mitkriegen, dass es bei Jesus um alles geht, dass es um mein ganzes Leben geht. Davon muss ich zumindest mal was ahnen, damit ich mehr erfahren will und damit ich Jesus wirklich auch persönlich begegnen will. Damals kamen die Leute, weil Jesus sie in ihrer äußeren und inneren Notlage gesehen hat und ihnen geholfen hat, ganz praktisch. Er hat sie geheilt, er hat sie von dämonischen Bindungen befreit. Dazu hat er gepredigt, und zwar so, dass es den Leuten ins Herz ging. Er hat ihnen von Gott als seinem Vater erzählt. Von Gott, dem Vater, der kein fremder, ferner Gott ist, sondern den Menschen ganz nahe sein will. Und dass man tatsächlich zu ihm kommen kann, zu ihm umkehren darf und mit ihm versöhnt sein darf und muss, wenn man wirklich leben will. Und das, so hat er es den Leuten erklärt, das geht nur durch ihn, Jesus, den Sohn Gottes selbst, den Retter, den lange erwarteten Messias. Viele in Israel hatten ihn damals sehr erwartet, ganz anders, als das heute bei uns in der Regel der Fall ist. Damals wollten die Leute wollten Jesus unbedingt sehen und wissen, ob er auch der verheißene Messias ist. Und sie wollten zu ihm kommen. Sie wollten unbedingt dahin, wo Jesus ist, und miterleben, was er tat und was er predigte. Und dann wollten sie sehen, ob sich das deckt mit dem, was die Propheten seit Jahrhunderten angekündigt hatten. Die meisten Menschen in Israel hatten die Bibel als heilige Schrift ohne Wenn und Aber als das von Gott gegebene Wort ernst genommen. Und sie haben den Erklärungen Jesus dazu ganz gespannt gelauscht und beobachtet, wie er lebt. Wenn sie in seine Nähe kamen, dann durften sie das miterleben, wie Jesus das, was er sagte, durch große, gewaltige Wunderzeichen bestätigte. Gelegentlich war das ziemlich spektakulär, so wie das Wunder der Brotvermehrung und der Fischvermehrung bei der Speisung der 5000. Und als er dann über das Wasser ging, das war für seine Jünger so unfassbar, dass sie entsetzt waren. Damit hat Jesus belegt, dass er wirklich Gott ist, dass er von Gott, dem Vater im Himmel, kommt. Und diese Speisung der 5000 und dieses Gehen übers Wasser, diese beiden Ereignisse gingen dem, was Jesus mit der Jahreslosung 22 sagt, das ging unmittelbar voraus. Aber da gibt es heute gleich ein paar große Haken. Die Menschen sind viel skeptischer geworden, abgebrüht, überfrachtet mit Informationen, von denen niemand mehr so sicher sagen kann, ob sie richtig sind. Und viele halten deshalb auch die biblischen Geschichten von Jesus, wenn sie sie überhaupt schon mal richtig gehört haben, für alte Märchen. Auch weil sich vieles von dem, was Jesus getan hat, nicht mit den derzeit üblichen Denkmustern erklären lässt. Und man stellt immer wieder fest, die Menschen, jeder will überall gut ankommen, aber bei Jesus, bei Gott, dem Vater im Himmel, ist das wirklich noch ein Grundbedürfnis? Manche sagen, wenn ich an Gott glauben soll, dann müsste er ein Wunder tun. Am besten für mich ganz persönlich, ein Wunder, was mich überzeugt. Aber wenn dann so ein Wunder geschieht oder wenn man von einem Wunder hört oder in der Bibel liest, dann sagt man, ja, bei so einer Geschichte ist es ja kein Wunder, dass ich nicht an Gott glauben kann. Würde nicht so viel von Wundern in der Bibel berichten, dann könnte ich eher an Gott glauben, so hat mir es mal ein Student gesagt. Aber gerade was Jesus angeht, da haben ja viele schon irgendwas von ihm gehört, aber selten selbst in der Bibel mal nachgelesen, in welchem Zusammenhang zum Beispiel auch von so einem Wunder berichtet ist. Dann hätte man festgestellt, dass gerade die Wunder Gottes seine eigenen Beweise sind für uns, damit wir sehen, dass er größer ist als wir. In vielen Köpfen steckt heute ein Zerrbild von Jesus, geprägt von Zweifeln. gesät im Religionsunterricht, in bibelkritischen Fernsehdokumentationen, in Spielfilmen, in Comics, in schlechter Presse zu den Kirchen und leider kommen dazu auch manchmal schlechte Erfahrungen mit unglaubwürdigen Christen. Da mache ich mich auch manchmal schuldig und jeder von uns. Manche missverstehen Jesus als Druckmittel zugunsten einer besseren Moral und sie hatten schon als Kinder Angst vor ihm. Davon hat mir noch vor kurzem ein Mann erzählt, von dieser Angst vor Gott, Angst vor Jesus, ein erschütterndes Zeugnis. Schlimm, wenn hier solche Verdrehungen gelehrt werden. Andere sehen in Jesus vielleicht so ein Hippie-Weichei, ja, der die Freiheit liebt und alles toleriert. Für andere ist Jesus nur der sogenannte historische Jesus, der ein ganz normaler Mensch gewesen sein soll. Und der dann bloß von seinen damaligen Fans, von den Jüngern und ein paar euphorischen Frauen so vergöttert wurde, dass sie ihm alle möglichen Wunder angedichtet haben und ihn dann zum Sohn Gottes hochstilisiert haben. Manche sehen in Jesus einen irgendwie friedensbewegten, aber gescheiterten Gandhi-Vorläufer, einen irgendwie netter, aber auch etwas verpeilten, durchgeknallten Rabbi mit unrealistischen Träumen und einer falschen Selbsteinschätzung. Irgendwas davon, das findet man bei fast allen, von denen wir hoffen, dass sie nach Jesus suchen und freiwillig zu ihm kommen wollen. Aber durch all diese negativen Einflüsse ist nur leider bei den meisten Leuten jede positive Erwartung auf Jesus schon im Vorfeld massiv gestört. Kaum wer will so ohne weiteres zu Jesus kommen. Da sind wir als seine Boten von heute besonders gefragt, vielleicht wie nie zuvor. Weil wir weder eine sehnsüchtige Erwartung bei den Leuten, wie sie damals in Israel da war, noch ein hilfreiches Vorverständnis voraussetzen können. Und dazu kommt ja noch, dass die Mehrheit von der Macht der Menschheit überzeugt ist, dass der Mensch das Höchste aller Dinge ist. Die Mehrheit glaubt, sich selbst retten zu müssen und sich auch selbst retten zu können. Jeder soll seines eigenen Glückes Schmied sein und daran arbeiten viele sehr verzweifelt. Unser Bundeskanzler hat in seiner Neujahrsansprache betont, wir brechen auf in eine neue Zeit. Eine Zeit, die gut wird, wenn wir sie aktiv gestalten. Denn es macht einen Unterschied, dass wir unser Schicksal entschlossen selbst in die Hand nehmen. Wir Menschen wollen es selbst richten, ohne Gottes Hilfe. Ich weiß nicht, wie viel es zu bedeuten hat, aber meines Wissens hat nur ein einziger von den neuen Ministern bei seinem Amtseid gesagt, so wahr mir Gott helfe. Auf welcher Grundlage wollen wir diesen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erreichen? In einer Krise erhofft man sich die Hilfe der Solidargemeinschaft ausgerechnet dann, wenn sie massiv gestört ist, wenn sie bröckelt, so wie wir es gerade jetzt beobachten können. Es ist gut, diese Solidargemeinschaft zu fördern, aber der Zusammenhalt in der Krise, der braucht Gott als tragfähiges Fundament. Normalbürger rechnen überhaupt nicht damit, dass sie die entscheidende Hilfe für ihr Leben und eine funktionierende Gemeinschaft tatsächlich heute noch von Jesus erwarten dürfen. Und deshalb suchen sie erst gar nicht ernsthaft nach ihm. Damit sie ihn aber wieder suchen und zu ihm kommen wollen, müssen wir den Leuten helfen, ihre Vorurteile, ihre Zerrbilder und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und das ist echt mühsam. Das ist harte Arbeit, aber das ist unser Auftrag. Und unsere Jahreslosung, die ermutigt uns dazu, im kommenden Jahr besonders diese Herausforderung anzunehmen. Lasst uns Menschen dabei helfen, dass sie zu Jesus kommen wollen indem wir von Gottes Geist geleitet dem entgegentreten, was sie bisher davon abhält. Und dazu gehört es unermüdlich, die Wahrheit über Jesus weiterzusagen, die Wahrheit über Gottes Größe deutlich zu machen. Wie wir es in den Liedern eben gesungen haben, das müssen wir aber dann auch zum Teil übersetzen in die Sprache der Menschen, die mit uns zusammen sind, die aber von Jesus noch wenig wissen. Wir müssen ihnen helfen, die Skepsis gegenüber der Bibel abzubauen. Wir wollen ihre Wahrhaftigkeit unterstreichen, indem wir leben, was wir glauben, und indem wir auch dem folgen, an den wir glauben, dem lebendigen Herrn Jesus, der nicht im Grab geblieben ist. Ich darf dabei keine überzogenen Erwartungen haben und meinen, dass ich dabei selbst der entscheidende Faktor bin. Auch wenn ich alles möglichst gut und richtig mache, gut erkläre und vorbildlich lebe, wird dadurch trotzdem niemand automatisch zum Glauben finden. Denn wenn jemand zu Jesus findet, dann liegt es vor allem daran, dass es ihn überhaupt gibt und dass er selbst die Tür weit aufmacht, dass er zu sich einlädt. Und es gibt Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen. Ein Faktor ist die Reaktion jedes Menschen auf die Wahrheit Gottes. Und zu dieser Wahrheit gehört nun mal auch Unangenehmes. Weil Jesus uns Menschen eine nötige Umkehr zu Gott predigt. Weil er uns wegen unserer mangelhaften Fähigkeit zum Guten massiv in Frage stellt. Er sagt uns auf den Kopf zu, dass wir unser Schicksal eben nicht einfach selbst in die Hand nehmen können und dann die Welt retten. Wenn Gottes Handeln nicht gewollt wird, dann wird nichts draus. Ich habe auch in einer Natursendung im Fernsehen letztlich den Satz gehört, der dem von unserem Bundeskanzler sehr ähnlich war, nämlich, dass der Mensch das einzige Wesen auf der Welt sei, das sein Schicksal selbst in seiner Hand hält. Aber genau mit dieser utopischen Selbstüberschätzung schlagen wir die Tür zu, die Jesus uns aufhält. Weil Jesus als Retter und Erlöser und nicht bloß als irgendein Coaching-Angebot unter vielen in die Welt gekommen ist. Dass jeder Mensch, auch der scheinbar anständigste, ein Sünder ist, der Gottes Vergebung braucht, das hört kaum jemand gern. Wer das aber grundsätzlich nicht akzeptieren will, der wird erst gar nicht zu Jesus kommen wollen. Er weiß ja gar nicht, wovor er überhaupt gerettet werden soll. Er muss erst verstehen, dass er vor sich selbst und seiner Schuld gerettet werden muss. Dass er da die Freiheit findet, von der wir gesungen haben. Er fühlt sich frei, er ist es aber nicht. Nur durch Jesus kann er es werden. Und dann ist nur der, der nicht zu Jesus kommen will, schon ein Abgewiesener. Weil Jesus nur den nicht abwehrt, der auch zu ihm kommt. Ein zweiter Faktor, der nicht in unserer Hand liegt, es ist in erster Linie immer Gottes eigenes Wirken und nicht unser Verständnis, unsere Hilfsbereitschaft oder unsere missionarische Redekunst, wenn sich mehr Menschenherzen in Gottes Richtung bewegen und anfangen zu begreifen, dass sie Jesus wirklich als Lebensretter brauchen. Hier muss Gottes Geist das Entscheidende bewirken. Und da dürfen wir auch fest mit rechnen, egal wie dilettantisch du mit anderen über Jesus redest, wenn du ihn lieb hast und wenn du weißt, warum du an ihn glaubst, dann kannst du sicher sein, dass Gottes Geist aus diesem Gespräch etwas macht, was dem anderen weiterhilft auf dem Weg zu Jesus. Dass es nicht in unserer eigenen Redekunst liegt und in unserer Macht, das sagt Jesus vor unserem Jahreslosungssatz in einem ganz wichtigen weiteren Zusammenhang. Da sagt er, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und anschließend wiederholt er das nochmal. und spricht von dem, was er, also Gott, mir, Jesus, gegeben hat. Also Gott gibt es, dass jemand zu Jesus kommt. Wer so von Gott gezogen wird, wer sich von seinem Wort und von seinem Geist und von Menschen, die ihm nachfolgen, in Bewegung setzen lässt, der wird Jesus auch finden wollen. Und dann wird er mit Sicherheit nicht von Jesus abgewiesen werden. Mein bescheidener missionarischer Beitrag bei dem Prozess, bis ein Mensch an Jesus glauben kann, darf es sein, Gott beim Ziehen zu helfen. Mach dir da ruhig mal eine Liste beim Bibellesen. Danke für den Tipp am Anfang, jeden Tag mit Gottes Wort zu beginnen. Vielleicht motiviert es dich noch mehr beim Lesen der Bibel, wenn du dir mal eine Liste machst, auf die du schreibst, warum du selbst zu Jesus gefunden hast, warum du Jesus gesucht hast, warum du ihn unbedingt brauchst und warum du an ihn glaubst und ihn liebst. Und dann markiere mal im kommenden Jahr, ist jetzt nur mal ein Tipp, die entsprechenden Texte, die dir Grund zum Glauben geben. Vielleicht in einer ganz speziellen Farbe. Das hilft dir später bei Gesprächen sehr, wenn du vielleicht ganz unvermittelt gefragt wirst, wie es mir auch schon öfter passiert ist, warum bist du denn selbst von Jesus so überzeugt? Warum meinst du, dass es sich lohnt, zu Jesus zu kommen? Warum hältst du diese ganzen Geschichten in der Bibel für wahr? Warum folgst du Jesus und vertraust ihm, statt darauf, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst? Und warum engt dich ein Leben in der Bindung an Jesus nicht ein? Wieso sprichst du davon, dass er dich befreit, was wir vorhin in diesem neuen Lied gesungen haben? Darauf muss ich Antworten haben, wenn ich gefragt werde. Und die Antworten, die könnten so ausfallen. Ich brauche Jesus, um Gott als Ursache meines Lebens sehen zu können. Jesus hilft mir zu erkennen, was er aus meinem Leben Gutes machen kann und was er machen will. Ich brauche Jesus, um erfüllt leben zu können. Ich brauche die enge Verbindung zu Gott, meinem Schöpfer, die nur Jesus schaffen kann. Und genau diese Verbindung bewahrt mich dann auch davor in Krisen und dann, wenn ich abgewiesen werde von anderen Menschen, es bewahrt mich davor, mein Leben in solchen Situationen für sinnlos zu halten oder sogar für wertlos. Nicht einmal dann, wenn mir alles misslingt und richtig viel schief geht. Nicht einmal dann, wenn mich andere Menschen hassen. Gott bleibe ich unendlich viel wert. Und deshalb bin ich von Jesus angenommen, wenn ich zu ihm komme. Ich brauche Jesus, um in ihm die Liebe Gottes in ihrer ganzen Kraft sehen zu können. Von ihm lerne ich dann auch selber wieder, andere zu lieben und als Gottes Geschöpfe hochzuachten, selbst wenn ich damit manchmal so meine liebe Not habe. Da merke ich, dass ich Jesus brauche. Ich brauche ihn, weil mich die Versöhnung mit Gott von der Last meiner eigenen Unfähigkeit und meiner Schuld befreit. Und weil er mir nach jedem Versagen den Neustart ermöglicht. Ich brauche Jesus, weil er mir die Angst vor meiner Vergänglichkeit nimmt, vor Krankheit und Tod. Ich brauche Jesus, um selbst in schlimmen Zeiten immer noch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen zu können, auf eine neue Schöpfung ohne Altlasten. Und so stillt Jesus insgesamt meine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Dazu ist er als Sohn Gottes Mensch geworden und in die Welt gekommen. Jesus ist also absolut nicht überholt, sondern gerade in einer Zeit, wo einzelne Menschenleben immer weniger zählen und wo die Solidarität in einer Gesellschaft, auch in unserer, immer mehr abnimmt, gerade da ist Jesus der Verbindung zu Gott, dem Vater und zu Menschen untereinander schafft, besonders aktuell. Deswegen ist es nicht doof, auch heute noch zu Jesus zu kommen, um bei ihm das Leben zu finden. Es wäre vielmehr doof, das nicht zu tun. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Und er sagt diesen Satz im großen Zusammenhang vom Brot des Lebens, mit dem er sich nach der Speisung der 5000 selbst vergleicht. Und da geht es nicht mehr um das Brot, das den Hunger stillt, als Nahrung für den Körper, sondern hier geht es um das lebensspendende Brot für die Seele. Ich will die Passage nochmal aus der Elberfelder Übersetzung zitieren, die hier, wie auch die Luther-Übersetzung, etwas markanter formuliert ist. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn Jesus in dem Zusammenhang sagt, dass er den nicht abweisen oder hinausstoßen wird, der zu ihm kommt, dann sagt er damit nichts anderes, als dass das unvergängliche Leben nur für den möglich ist, den er nicht hinausstößt. Also nur jeden, der sich von ihm das Leben schenken lassen will, der zu ihm kommt. Wer dazu zu stolz ist und nicht kommen will, der ist schon vom Leben ausgeschlossen. Und so zielt Jesu Aufruf, zu ihm zu kommen, nicht in erster Linie auf die äußere Linderung unserer Not, sondern viel stärker auf die innere Heilung von uns Menschen. Das ist die viel entscheidendere Rettungstat Jesu. Das ist die Basis für ein gelingendes Leben, selbst unter sehr schweren Bedingungen, die wir glücklicherweise die wenigsten von uns erleben müssen. Noch, es kann sich auch ändern. Aber genau dann, wenn es härter wird im Leben, dann ist Jesus der entscheidende Halt und die starke Kraft, auch für den Zusammenhalt untereinander. Angenommen, Jesus würde heute tatsächlich nur alle vordergründigen sozialen Probleme lösen, alle Krankheiten heilen. Angenommen, er würde alle materiell zufriedenstellen, wie damals die 5000 kurzfristig bei der Speisung. Was wäre dann? Ich fürchte, die Menschen blieben immer noch ohne Hoffnung. Sie würden sich weiter streiten, betrügen, trotz Wohlstand nie genug bekommen. Sie würden sich gegenseitig übervorteilen, die Natur zerstören und immer neue, noch teurere Kriege anzetteln. Es bliebe wieder alles nur vergänglich und Frieden nur vorläufig. Genau das hat aber Jesus geändert. Was er tut für uns, für die Menschen, ist im absoluten Sinne nachhaltig. Die Menschen brauchen die Umkehr und die Hinwendung zu dem, der sie vom Selbsterlösungswahn befreit, die Seele befriedet und geistig erfüllt. Die Menschen brauchen einen ewig sicheren Ort mit einem inneren Frieden und tiefem Sinn durch die Versöhnung mit Gott. Und dieser Ort heißt Jesus. Deswegen kann niemand etwas Besseres im Leben passieren, als zu ihm zu kommen und sich zu beschenken lassen. Er wird nicht abgewiesen werden. Wenn du zu Jesus kommst, vielleicht im neuen Jahr nochmal ganz neu, nochmal ganz bewusst oder auch zum ersten Mal, dann wird er dir einen neuen Blick auf das diesseitige, vergängliche Leben geben. Dann kannst du deutlich gelassener und furchtloser sein. Du kannst mit ihm fröhlich ins neue Jahr starten, weil du mit Jesus nicht nur ab und zu mal einen guten Moment hast oder ein gutes Lebensgefühl, sondern weil du mit ihm auf ewig mitten im Leben stehen darfst. Dafür bürgt Jesus als Gott selbst mit seinem Wort und sagt dir zu: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen. Ja, Herr, wir haben immer wieder Mühe, dieses unfassbar große Geschenk zu begreifen, dass du als der gewaltige Gott uns die Tür weit aufmachst, dass wir zu dir kommen dürfen, damit wir gerettet sind und bei dir das Leben finden. Danke, Herr, für dieses wunderbare, große Geschenk und lass uns im ganzen Trubel des kommenden Jahres, der wieder auf uns einstürzen mag, dieses große Geschenk nie vergessen. Amen.